Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Ein wuchtiges Ja und ein wuchtiges Nein. Die Schweiz sagt Ja zum neuen Asylgesetz und Nein zur Volkswahl des Bundesrats. Wir haben die Zahlen, die Stimmen von der Straße, das Interview mit Bundesrätin Sommaruga und die Analyse. Ein wuchtiges Ja auch in Zürich. Der Kanton sagt Ja zum Hooligan-Konkordat. Wir zeigen, was das heißt für Sportfans in Zürich und anderswo. Echo der Zeit am Abstimmungssonntag mit den klaren Ergebnissen. Am Mikrofon Roman Fillinger. 78,5% der Schweizer Stimmenden und alle Kantone sagen Ja zur Revision des Asylgesetzes. 76,5% und ebenfalls alle Kantone sagen Nein zur Volkswahl des Bundesrats. Christine Warner mit den Einzelheiten.
Das klare Ja zum revidierten Asylgesetz löst Freude aus beim Ja-Komitee der bürgerlichen Parteien. Das Resultat zeige, dass die Bevölkerung nicht nur mehr Tempo bei den Verfahren wolle, sondern auch griffigere Gesetze, sagt etwa SVP-Nationalrat Heinz Brandt.
Es zeigt sich immer wieder in den Gesprächen mit der Bevölkerung, dass die Leute einfach genug haben von diesen Zuständen, dass sie endlich eine Verbesserung wollen. Und mit dieser Revision hat man ja eine erste Offerte hinsichtlich einer Verbesserung der bestehenden Situation gemacht.
Auch das Nein-Komitee aus Hilfswerken und linken Parteien hat mit einem Ja rechnen müssen. Dass Volkes Stimme aber so deutlich würde, hat sie überrascht. Balthasar Glättli, Nationalrat der Grünen, zu den Folgen?
Es wird de facto zu einer Verschlechterung führen für die Situation von Asylsuchenden, die bisher in der Schweiz Schutz gefunden haben, die diese Möglichkeit nicht mehr haben, speziell mit der Abschaffung des Botschaftsverfahrens.
Justizministerin Simonetta Sommaruga müsse nun Wort halten. Konkret fordern die Linken, dass die Verfahren, auch wenn sie schneller sind, fair bleiben. Mehr humanitäre Visa anstelle der Botschaftsgesuche als in den letzten Monaten, sowie mehr Kontingenzflüchtlinge. Bei der zweiten Vorlage, bei der Initiative für die Volkswahl des Bundesrates, muss die SVP eine deutliche Niederlage einstecken. SVP-Nationalrat Alfred Heer erklärt sie so.
Im Zweifelsfall zieht der Stimmbürger, die Stimmbürgerin halt auf die Werte, das er kennt, vor.
Die Siegenden, das überparteiliche Nein-Komitee, sieht nun die Unabhängigkeit des Bundesrates gewahrt. So müsse die Landesregierung nicht in einen Dauerwahlkampf treten. Auch bei den vergangenen Abstimmungen zur Volkswahl des Bundesrates in den Jahren 1900 und 1942 sagte eine Zweidrittelsmehrheit Nein.
Wir analysieren die Resultate der beiden nationalen Abstimmungen. Wir sprechen mit der Justizministerin und wir blicken nach Zürich, wo die Asylantenbetreuer schon jetzt um Aufträge kämpfen. Gleich nach weiteren Abstimmungsresultaten mit Andi Lüscher und Angelique Wächli.
Der Kanton Zürich sagt deutlich Ja zum verschärften Hooligan-Konkordat. Keine Chance hatte dagegen die kantonale Volksinitiative gegen Steuergeschenke für Superreiche, die sogenannte Bonzensteuer.
In der Stadt Bern bleibt der Wohnraum geschützt. Wohnungen dürfen nur in Büro- und Gewerbelokalitäten umgenutzt werden, wenn der Leerwohnungsstand über 1% beträgt, was zurzeit nicht der Fall ist. Und Kindertagesstätten in Bern dürfen ihre Tarife künftig selber bestimmen. Die städtische Defizitgarantie fällt weg, Eltern erhalten stattdessen Betreuungsgutscheine.
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des Kantons Solothurn haben mit großer Mehrheit den Ausbau des Hochwasserschutzes für den Aare-Raum gut geheißen. Der langjährige freisinnige Stadtpräsident von Solothurn, Kurt Fluri, ist für 4 Jahre in seinem Amt bestätigt worden. Er schaffte die Wiederwahl im ersten Wahlgang problemlos mit über 70% der gültigen Stimmen. Bei der Stadtpräsidentenwahl im solothurnischen Grenchen hat keiner der Kandidaten das absolute Mehr erreicht. Der langjährige Stadtpräsident, der Sozialdemokrat Boris Banga, erhielt sogar weniger Stimmen als sein Herausforderer François Scheidegger von der FDP. Der zweite Wahlgang findet am 22. September statt. Im solothurnischen Olten bleibt das Stadtpräsidium in bürgerlicher Hand. Der bisherige Baudirektor Martin Wey, CVP, wurde schon im ersten Wahlgang gewählt. Und wenn wir schon bei Solothurn sind, die ganze politische Schweiz wartete am Nachmittag noch auf die Abstimmungsresultate aus dem Kanton Solothurn. Alle anderen hatten längst ausgezählt. und Solothurn wartete auf die Resultate aus der Gemeinde Gerlafingen. Das hatte seinen Grund. Die zuständige Wahlbüropräsidentin war erkrankt und die übrigen Mitglieder des Wahlbüros verfügten über zu wenig Fachwissen, um die Daten in das elektronische Abstimmungssystem einzugeben, hieß es.
Die CVP bleibt in der Baselbieter Regierung. Anton Lauber verteidigte den Sitz des verstorbenen Peter Zwick. Ferner müssen Parteien und politische Organisationen im Kanton Basel-Land ihre Finanzen auch weiterhin nicht offenlegen. Die Stimmenden haben die Initiative der Jungsozialisten für mehr Transparenz abgelehnt.
Im Kanton St. Gallen haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Ja gesagt zur Fusionierung der Pensionskassen der Staatsangestellten inklusive der Lehrerinnen und Lehrer. In der Stadt St. Gallen haben sich die Stimmberechtigten knapp für die Neugestaltung des Bahnhofplatzes ausgesprochen.
Im Kanton Luzern lehnen die Stimmberechtigten eine Verlängerung der Ladenöffnungszeiten ein weiteres Mal ab. In der Stadt Luzern dürfen nur an 3 neuen Standorten Hochhäuser gebaut werden. Abgelehnt wurde der Hochhausstandort Seeburg. Deutlich abgelehnt wurde außerdem eine Volksinitiative der Jungsozialisten, die leerstehende Räume für Zwischennutzungen zur Verfügung stellen wollte.
Im Kanton Uri ist das neue Straßengesetz angenommen worden.
Im Kanton Zug werden die Exekutivbehörden künftig nicht mehr im Proporz, sondern im Majorzverfahren gewählt. Bei der Majorzwahl werden die Sitze an jene vergeben, die am meisten Stimmen holen, beim Proporz nach Parteienstärke.
Der Kanton Waadt übernimmt eine Vorreiterrolle bei kantonalen Initiativen. Künftig entscheidet die Regierung vor der Lancierung einer Initiative, ob der vorgeschlagene Text gültig ist oder nicht.
Im Tessin haben die Stimmberechtigten den Bau einer Tunnelumfahrung der Dörfer im Malcandone knapp abgelehnt. Die Dörfer hätten durch den Tunnel vom Verkehr entlastet werden sollen. Soweit die Meldungen zum Wahl- und Abstimmungssonntag. Wir wechseln ins Ausland.
Seit Tagen wird in Magdeburg, der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, gegen das Hochwasser angekämpft. Die Lage verschlimmert sich immer weiter. 23.000 Menschen müssen ihre Häuser und Wohnungen nun verlassen. Fritz Dinkelmann berichtet.
Wir müssen auf alles gefasst sein, sagte heute Nachmittag Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper, nachdem schon in der vergangenen Nacht ein ganzer Stadtteil mit rund 3.000 Menschen geräumt werden musste, ließ der Krisenstab heute Nachmittag alle östlichen Stadtteile evakuieren. Davon betroffen sind über 23.000 Menschen. Allein die Zahl lässt erahnen, welche logistische Großaufgabe das ist. Aber der Pegel der Elbe in Magdeburg stieg in den letzten Stunden auf knapp 7,5 Meter, weit über der kritischen Marke. Und die Hochwasserscheitel, die noch tagelang auf die Deiche drücken wird, ist sehr lang, 40 Kilometer. Soldaten, Feuerwehr und andere Helfer versuchen jetzt vor allem, das Umspannwerk im Stadtteil Rotensee zu schützen, Sandsack für Sandsack die 2 Dämme, um das Werk zu verstärken.
Sudan hat 9 Verträge mit Südsudan über Sicherheit und wirtschaftliche Zusammenarbeit annulliert. Der Schritt gelte für jene 9 Verträge, die Ende September vereinbart wurden, teilte der sudanesische Informationsminister mit. Dazu gehört auch das Abkommen über Erdöl. Der sudanesische Präsident Bashir wirft Südsudan vor, die Rebellen in Südkordofan und in Darfur zu unterstützen. Die Regierung in Südsudan bestreitet diese Vorwürfe und wirft seinerseits Sudan vor, Aufständischen im Süden zu helfen. Weil auf dem Nuffenenpass noch Schnee liegt, ist die heutige 2. Etappe der Tour de Suisse der Radprofis verkürzt worden. Marcel Melcher.
Statt in Quinto im Tessin ist das Rennen heute in Ulrichen im Wallis gestartet worden. Die Etappe wurde damit auf die 16 Kilometer lange Schlusssteigung nach Cromontana hinauf zugespitzt. Der Niederländer Bauke Mollema sichert sich den Tagessieg vor dem Schweizer Matthias Frank. Der Australier Cameron Meyer bleibt Leader der Tour de Suisse. Bester Schweizer im Gesamtklassement ist Matthias Frank auf Platz 3. Bereits zum 8. Mal gewinnt Rafael Nadal das Tennis French Open in Paris. Der Spanier schlägt im Final seinen Landsmann David Ferrer problemlos in 3 Sätzen. Der Innerschweizer Philipp Leimbacher hat das Bergkranzfest der Schwinger auf dem Stoss gewonnen. Schlussganggegner war mit Christian Schuler ebenfalls ein Innerschweizer. Die Gäste aus der Nordost- und Nordwestschweiz vermochten nicht, an der Spitze mitzuschwingen.
Das Wetter. Morgen Montag hat es in der ganzen Schweiz viele Wolken und es regnet ab und zu. Am Nachmittag gibt es besonders in der Romandie und im Süden auch längere sonnige Phasen. Es wird rund 20 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Strenger und schneller als bisher. Wieso Bundesrätin Sommaruga froh ist über das neue Asylgesetz? Wieso auch Linke für die Verschärfungen stimmten? Und wieso Betreuungsfirmen schon jetzt um Aufträge buhlen? Dann weiter wie bisher.
Sie sollten gescheiter politisieren und regieren, statt Wahlkampf betreiben.
Wieso das Schweizer Volk seine Regierung nicht selbst wählen will und wie sehr die Niederlage die SVP schmerzt. Und strenger als bisher. Wieso randalierende Fußballfans wohl bald härter angefasst werden, nicht nur in Zürich.
Ich gehe schon davon aus, dass das ein Signal ist, weil diese Deutlichkeit ist jetzt wirklich sehr eindrücklich.
Sagt der Präsident der Sicherheitsdirektoren. Echo der Zeit. Das Volk hat der Revision des Asylgesetzes also deutlich zugestimmt. Für SP-Justizministerin Simonetta Sommaruga ein Erfolg. Philipp Burkhardt hat mit ihr gesprochen.
Frau Bundesrätin, fast 80% sagen Ja zu einer weiteren Verschärfung des Asylgesetzes. Was lesen Sie aus diesem Signal des Stimmvolkes?
Diese Vorlage trägt vor allem dazu bei, dass wir die Asylverfahren beschleunigen können. Das ist eine Maßnahme, die breit politisch unterstützt wird. Das habe ich im Abstimmungskampf ganz deutlich gespürt. Jetzt haben wir diese Unterstützung. Es ist aber richtig, in dieser Vorlage gibt es auch eine Maßnahme, die eine klare Einschränkung ist, indem man eben keine Botschaftsasylgesuche mehr stellen kann. Ich denke, diese 80% ist eine Summe verschiedener Bedürfnisse in der Bevölkerung.
Ihre Partei, die SP, spricht von einem Bruch mit der humanitären Tradition der Schweiz. Ist das das?
Es war sicher ein Abwägen für viele. Auf der einen Seite die Maßnahmen, die eben helfen, die Asylverfahren zu beschleunigen, direkt oder indirekt. Das ist etwas, was breite Unterstützung findet in der Bevölkerung, auch von der SP selbstverständlich. Es gab aber auch Maßnahmen drin, zum Beispiel die Abschaffung des Botschaftsgesuches. Das ist eine Einschränkung gegenüber heute. Da gab es auch große Vorbehalte und ich denke, die Bevölkerung musste am Schluss abwägen und hat sich dann aber mit großer Mehrheit für diese Beschleunigung der Asylverfahren ausgesprochen.
Sie wollen weitergehen auf diesem Weg. Würden Sie erwarten, dass Ihre Partei Sie künftig unterstützt?
Selbstverständlich, weil die Beschleunigung der Asylverfahren ist in erster Linie auch im Interesse der Asylsuchenden selber. Wenn sie jahrelang auf einen Entscheid warten müssen, dann ist das unwürdig, auch für die Asylsuchenden. Selbstverständlich wollen wir jetzt die Beschleunigung auch noch weiterführen. Ich werde im nächsten Bundesrat eine neue Gesetzesvorlage unterbreiten. Und ich lade alle ein, alle Kräfte, gerade auch die Hilfswerke, die Nichtregierungsorganisationen, jetzt diese weiteren Schritte mitzugestalten. Ich glaube, damit können wir Glaubwürdigkeit schaffen für die Asylpolitik und das ist für unsere Bevölkerung etwas ganz Wichtiges.
Gleichzeitig möchten Sie ja bis zu 20 Bundeszentren eröffnen, nur will die ja niemand. Ist das nicht illusorisch?
Ja, es gibt natürlich diese Widersprüche, also einerseits finden alle, wir sollen beschleunigen, dafür brauchen wir aber mehr Bundeszentren und dann am Schluss gibt es auch immer wieder Gemeinden, die sagen, aber sicher nicht bei uns. Ich glaube, der Wind hat gedreht. Ich glaube, in den Gemeinden hat man gemerkt, ja, auch die einzelne Gemeinde muss manchmal einen Beitrag leisten. Es geht ja häufig auch sehr gut mit diesen Bundeszentren und von daher bin ich zuversichtlich, dass wir zusammen mit den Kantonen, mit den Gemeinden jetzt auch zusätzliche Unterkünfte finden werden und diese Gesetzesrevision, über die wir heute abgestimmt haben, die hilft uns natürlich.
Und das Pièce de Résistance wird ja das Renitentenzentrum sein. Wo kommt das hin? Irgendwo in die Berge, fernab von der Zivilisation?
Ja, auch das ist eine Maßnahme, die gewünscht wurde von allen, die Kantone, die Gemeinden, die Bevölkerung sagt, sie wollen das. Und gleichzeitig wird das natürlich nicht einfach sein, einen solchen Standort zu finden. Wir sind da auf die Unterstützung der Kantone und der Gemeinden angewiesen, dass wir gemeinsam mit ihnen einen solchen sinnvollen Standort finden.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Gespräch mit Philipp Burkhardt. Die Bundesrätin freut sich also über das Ja zum revidierten Asylgesetz, ganz im Gegensatz zu ihrer Partei, der SP. Elmar Plotzer von unserer Inlandredaktion. Fast 4 von 5 Stimmenden sind für eine Verschärfung des Asylrechts. Heißt das, auch Linke haben für das neue Asylrecht gestimmt?
Ja, die linken Parteien haben die Asylgesetzrevision ja bekämpft, aber das Ergebnis zeigt, dass sie weniger Stimmbürger auf ihrer Seite hatten, als sie das üblicherweise bei Wahlen und Abstimmungen haben. Und von dem her ist in der Tat davon auszugehen, dass auch einige Leute, die sonst eher links stehen, für ein schärferes Asylgesetz gestimmt haben.
Und welche Argumente haben Links gezogen?
Ja, da kann es verschiedene Gründe geben. Eben zuerst mal die SP-Bundesrätin Sommaruga hat ja an vorderster Front für ein schärferes Asylrecht gekämpft und auch einige linke Exekutivpolitiker in Kantonen und Gemeinden waren für ein Ja. Die haben argumentiert, unter dem Strich bringe die Asylgesetzrevision gewisse Vorteile, sei eine pragmatische Basis für effiziente Asylverfahren. Und das hat sicher einen gewissen Einfluss gehabt. Und daneben gibt es sicher auch an der SP-Basis einige, die den Asylbereich generell als Problem betrachten, ebenso wie viele andere Bürger auch.
Generell als Problem betrachtet den Asylbereich auch die SVP. Sie freut sich über die neuen Verschärfungen im Asylrecht, aber sie gehen ihr zu wenig weit. Welches sind denn die nächsten Schritte, die die SVP will?
Ja, die SVP hat in der Tat weiterreichende Forderungen im Asylbereich. Zum Beispiel reicht es ihr nicht, dass es nur spezielle Zentren für renitente Asylbewerber geben soll. Die SVP verlangt explizit nach geschlossenen Zentren für renitente Asylbewerber. Das ist eine Forderung. Daneben möchte die Partei auch die Rekursmöglichkeiten im Asylverfahren einschränken. Und die SVP will auch, dass Asylsuchende generell keine Sozialhilfe mehr erhalten. Diese Forderungen wird sie bei Gelegenheit sicher wieder in die Asyldebatte einbringen. Im Parlament war das bislang noch nicht mehrheitsfähig, aber je nach Entwicklung im Asylwesen kann sich das natürlich ändern.
Das Asylgesetz ist 30 Jahre alt, fünfmal wurde es seither noch unverschärft. Ist die Schweiz damit besonders unattraktiv für Asylbewerber geworden?
Es war eben so ein Argument der Befürworter der Asylgesetzrevision, eben die Schweiz müsse weniger attraktiv werden als Asylland. In einem gewissen Sinne ist das tatsächlich geschehen jetzt mit dieser Abstimmung, zum Beispiel durch die Abschaffung der Botschaftsgesuche. Doch ob dann deswegen die Asylzahlen auch zurückgehen, da muss man skeptisch sein. Denn bei Asylzahlen spielen häufig eben auch andere Faktoren eine Rolle, Faktoren, auf die die Schweiz keinen Einfluss hat. So sind die Asylzahlen eigentlich immer so bei außenpolitischen Krisen angestiegen, also zum Beispiel in den 90er Jahren zur Zeit der Balkankriege oder eben kürzlich eben im Nachgang zum arabischen Frühling. Und solche außenpolitischen Ereignisse, die haben häufig einen größeren Einfluss auf die Asylzahlen als eine Gesetzesverschärfung in der Schweiz.
Die neueste Revision des Asylgesetzes soll ja nicht nur Asylbewerber abschrecken, sie soll vor allem auch Asylverfahren beschleunigen. Was sind denn da die nächsten Schritte?
Ja, es geht eigentlich um das, was im Testzentrum Zürich bereits ab dem nächsten Jahr ausprobiert werden soll, ein schnelleres Asylverfahren, dadurch eben vor allem, dass Unterbringung und das Verfahren am gleichen Ort stattfinden. Bundesrätin Sommaruga und die Kantone haben das Ziel, eben, dass es mittelfristig ungefähr 60% der Asylbewerber in ein Bundeszentrum kommen sollen. Ungefähr 20 solcher Bundeszentren soll es dann geben und die Asylentscheide sollen dann in Größenordnung 100 Tagen fallen, also ein strafferes Verfahren, das da geplant ist. Dafür sollen die Asylbewerber im Gegenzug einen kostenlosen Rechtsbeistand erhalten. Die Basis für diese Idee, die soll die nächste Asylgesetzrevision legen und die wird nicht lange auf sich warten lassen. Der Gesamtbundesrat wird sich voraussichtlich schon in den nächsten Wochen mit dieser Idee befassen.
Man lehnt sich dabei ja an ähnliche Verfahren, die es bereits gibt in den Niederlanden. Wie sind denn dort die Erfahrungen?
Ja, die Niederlande sind in der Tat das große Vorbild. Sie werden da häufig zitiert in diesem Zusammenhang. Einige Parlamentarier haben kürzlich auch ein niederländisches Asylzentrum besucht. Die Verfahren dort laufen in der Tat schneller ab. Allerdings ist es auch eine Tatsache, dass in den Niederlanden gegen die meisten negativen Asylentscheide einen Rekurs eingelegt wird. Und das kostet dann natürlich wieder zusätzliche Zeit. Und was auch noch wichtig ist, in den Niederlanden ist im Verhältnis mehr Personal im Einsatz, um eben diese Asylverfahren abzuwickeln. Auch das Bundesamt für Migration ist sich dessen bewusst und es weiß, dass es mehr Personal braucht und hat da auch schon erste Weichen in diese Richtung gestellt. Aber klar ist, mehr Personal, das wird dann auch mehr Geld kosten.
Besten Dank, Elmar Plotzer. Um viel Geld geht es auch im Schweizer Asylwesen heute schon und für die Betreuungsfirmen geht es um lukrative Aufträge. Das erste Bundeszentrum, wo das neue, schnellere Verfahren getestet wird, soll nächstes Jahr, wir haben es gehört, in der Stadt Zürich eröffnet werden. Die Betreuungsfirmen stehen jetzt schon Schlange. Pascal Krauthammer.
Eine Containersiedlung für 500 Asylbewerber soll in den nächsten Monaten schon in Zürich-West entstehen. Hier auf dem Duttweiler-Areal will der Bund die Zukunft erproben, testen, wie er seine Verfahren straffen und beschleunigen kann. Ein Zentrum mit 500 Personen, das interessiert auch die private Firma ORS, deren Chef Stefan Moll-Thiessen sagt.
Klar ist, die Erfahrung mit einem Verfahrenstestzentrum ist interessant für jede Organisation, die in der Betreuung tätig ist.
Denn wer hier punktet, hat gute Chancen, auch künftige Bundesaufträge zu ergattern. Mit den neuen Zentren werden die großen Aufträge nämlich vermehrt beim Bund und nicht mehr in den Kantonen abzuholen sein. Mario Gattiker, Chef des Bundesamts für Migration.
Je mehr wir die Bundesunterbringung ausbauen, desto mehr Betreuung und Sicherheitsdienstleistungen wird der Bund selbstverständlich benötigen und das wird auch dieses Volumen ausdehnen.
Ein Volumen, das bei den geplanten 6.000 Plätzen in den Bundeszentren gut und gern ein paar hundert Millionen Franken ausmachen könnte. Viel Geld ist das für den Bund, der die neuen Zentren finanzieren muss, viel Umsatz auch für die Firmen, die diese Aufträge halten. Nur über den Gewinn, der übrig bleibt, sagt dies noch lange nichts aus. Die Betreuungs- und Sicherheitsaufgaben sind kostenintensiv, die Qualitätsanforderungen nehmen zu, die härtere Ausschreibungspraxis des Bundes lässt schon jetzt den Wettbewerb spielen. Für Paul Mori von der Heilsarmee steht das Geldverdienen denn auch nicht im Vordergrund.
Wenn es darum geht, Geld zu verdienen mit der Not der Menschen, dann sind wir der Meinung, das ist die falsche Motivation.
Bruno Berci von der Caritas Schweiz, die sich für das Zürcher Testzentrum ebenfalls interessiert. Bruno Berci geht noch einen Schritt weiter.
Nein, es ist wirtschaftlich nicht interessant. Wir haben verschiedene Bewerbungen für Bundeszentren bereits gemacht. Wir haben uns mit unseren Preisen so tief orientieren müssen und es klappt immer noch nicht und ich kann mir wirklich nicht erklären, wie da noch genau gerechnet wird. Aus diesem Niveau, das wir heute haben, ist es nicht möglich, Geld zu verdienen.
Tatsächlich, in der Vergangenheit, zum Beispiel während des Kosovo-Krieges, sind alle Betreuungsfirmen gut gefahren, hört man. Vor allem private Firmen hätten gut gewirtschaftet. Ist es heute tatsächlich anders? Die Frage geht an Jörg Scheidecker, den Direktor der privaten Betreuungsfirma ABS, die gewinnorientiert arbeitet. Er sagt,
also es garantiert keine Goldgrube mehr. Wie gesagt, vorhin, die Preise sind in Bewegung. Und ja, natürlich, man will keine Verluste machen, aber die großen Gewinne, ich glaube, diese Zeit ist definitiv vorbei angesichts der Konkurrenzsituation.
Und trotzdem wird sich auch die Firma ABS um das Testzentrum in Zürich und die anderen Bundeszentren bewerben. Für seine Firma wäre dieser Auftrag sehr wichtig, denn
das ganze Asylwesen ist im Wandel begriffen und hier möchten wir einfach eine bedeutende Rolle spielen.
Das Umfeld mag härter geworden sein, doch immer geht es aber um ganz große Aufträge, um Mandate vom Bund, um Geld, das regelmäßig in die Kassen fließt. Keine Firma, die im Geschäft mit den Asylbewerbern bleiben will, kann jetzt abseits stehen.
Pascal Krauthammer. Wir wollen den Bundesrat nicht selbst wählen, das haben die Schweizer Stimmenden entschieden. Schon zum dritten Mal ist die Volkswahl des Bundesrats an der Urne gescheitert. Wieso eigentlich? Stimmen vom Berner Frauenlauf, wo heute Menschen aus der ganzen Schweiz zusammengekommen sind.
Ich finde es gut, dass das nicht angenommen wurde. Und zwar habe ich den Eindruck, dass 90% der Schweizer Bevölkerung nicht fähig sind, die Kriterien nachzuvollziehen, die nötig sind, die wichtig sind, für einen Bundesrat zu wählen.
Ich finde, dass das Volk nicht beurteilen kann, ob jemand geeignet ist, Bundesrat zu sein oder nicht. Wir sind zu wenig nüchtern an diesen Leuten.
Ja, fähig oder nicht fähig. Ich finde es einfach nicht nötig. Wir sind fähig, die Leute zu wählen, die das für uns machen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir das nicht können. Ich will das einfach nicht auch noch machen müssen.
Das andere hat aber dazu geführt, dass wir einen Wahlkampf hätten hier in den USA. Und das ist ja nicht die Aufgabe von diesen Bundesräten. Und wir sollten regieren und nicht sich dem Volk müssen verkaufen, finde ich.
Die sollten gescheiter politisieren und regieren, statt Wahlkampf betreiben.
Die SVP hat ein Verständnis von Demokratie, wo sie das Gefühl haben, das Volk muss eben können, den Bundesrat wählen. Und sie haben das Gefühl, das wäre das Volk, das das so wählen würde. Und dabei ist das demokratische System, das wir haben, spiegelt für mich eben nicht schlecht ab, was die Bevölkerung will.
Ich habe wirklich das Gefühl, so wie wir es jetzt gehandhabt haben, ist es ganz gut rausgekommen. Ich würde etwas Gutes, würde ich nicht ändern.
Die vielen Gründe für das Nein zur Volkswahl des Bundesrats. Ganz anders klingt es natürlich bei der SVP. Sie hat die gescheiterte Initiative lanciert.
Es ist der Wille momentan nicht da, etwas grundsätzlich ändern zu wollen. Das wiederum wird anders werden, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass in Bundesbern Vorlagen kommen, die die Volksrechte massiv einschränken werden,
sagt Parteichef Toni Brunner voraus. Doch heute ist seine SVP gescheitert. Nicht einmal jeder vierte Stimmende war für die Initiative. Roland Wermelinger, Sie haben für uns diese Abstimmung begleitet. Wieso sind so wenige für die Volkswahl?
Ja, weil die große Mehrheit des Stimmvolks, und wir haben das eben jetzt auch von den Leuten rund um den Frauenlauf in Bern gehört, weil die keine Lust hat, den Bundesrat zu wählen, weil es nämlich findet, dass diese Kompetenz ganz gut aufgehoben sei beim Parlament. Und in Zeiten, wo die Schweiz ihr Verhältnis zu Europa und der ganzen Welt neu am Ordnen ist und auch von überall her unter Druck kommt, da mag das Volk erst recht keine Experimente wagen. Man kann auch entsprechende Umfragen dazu bemühen, die bestätigen immer wieder, wie viel Vertrauen die Schweizerinnen und Schweizer in ihre Regierung hat im Vergleich mit anderen Ländern, weit überdurchschnittlich viel Vertrauen. Könnte man umgekehrt also auch sagen, der Bundesrat müsste schon sehr große Böcke schießen, bis das Volk sagt, Schluss, jetzt schauen wir selber zum Rechten.
Das heißt, die SVP-Strategen haben sich verkalkuliert. Schadet das der Partei?
Das glaube ich nicht. Also dieses Resultat, das ist eine Schlappe für die SVP, ganz klar. Und es muss ihr zu denken geben, dass es ihr nicht einmal gelang, die eigene Basis dafür zu gewinnen. Einen bleibenden Schaden wird die SVP trotzdem kaum erleiden. Man hat sich da einfach in ein Thema verbissen, das für das Volk ganz offensichtlich gar keines war. Das wussten die SVP-Strategen auch selbst, deshalb auch der für ihre Maßstäbe doch auffallend blutleere, lustlose Wahlkampf, den sie da führte. Also wird sie diesen verpatzten Ausflug in die Welt der Staatsorganisation möglichst schnell abhaken, nehme ich an, und sich dann Themen wieder zuwenden, die ihr selbst auch wichtiger sind. Einwanderung und Asylwesen zum Beispiel.
Die Direktwahl des Bundesrats ist ja vor allem seit seiner Abwahl ein Lieblingsthema von SVP-Chefstratege Christoph Blocher. Hat die SVP hier eine hoffnungslose Initiative lanciert, ihm zuliebe?
Ja, das glaube ich schon. Und er wünschte sich das ja auch persönlich. Zwar betonte er, wenn man ihn darauf ansprach, ja immer wieder, dass man dieses Thema dann im Fall schon viel früher aufgegleist habe. Aber es ist doch klar, mit der Abwahl von Christoph Blocher sah er und sah seine Partei eine rote Linie überschritten. Fortan war das Ziel, diese herrschende Klasspolitik, wie man immer sagte, zu entmachten. Hinterzimmerabsprachen wolle sie unterbinden, schrieb die SVP selbst auch im Abstimmungsbüchlein, und es ist ja klar, was sie damit meinte. Heute wäre also der Tag der Revanche gewesen, heute hätte man diese Klasspolitik abstrafen wollen, das ist völlig misslungen. Es war also für die SVP letztlich nicht mehr als eine ziemlich teure Selbsttherapie auf dem Weg, diese Geschichte, diese Blocher-Abwahl vor 6 Jahren zu verarbeiten.
Einschätzungen von Inlandredaktor Roland Wermelinger. Besten Dank. Auch dieses Ergebnis lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Die Zürcher sagen mit 85% Ja zur Verschärfung des Hooligan-Konkordats. Das bedeutet längere und größere Rayonverbote für randalierende Fans und strengere Sicherheitsvorkehrungen bei Hochrisikospielen. Aus Zürich, Kurtin Vinzenz.
Wo man auch hinschaut, im Kanton Zürich überall das gleiche Bild. Überwältigende Mehrheiten für den härteren Umgang mit Fußball-Hooligans, für mehr Sicherheitsmaßnahmen rund um Fußballspiele. Auch in der Stadt Zürich, wo ein großer Teil der Fußballfans der beiden Stadtclubs FCZ und GC zu Hause ist, sieht es nicht anders aus. 82% Ja im Quartier, wo das Letzigrund steht, und immer noch eine Zweidrittelsmehrheit in den beiden Stadtkreisen mit den größten Linksmehrheiten. Das Hauptargument der Gegner, vorab aus dem linken Lager, die schärferen Bestimmungen seien eine Kollektivstrafe auch für friedliche Fans, überzeugte die Abstimmenden nicht. Für den jungen Grünen Luca Maggi, der an vorderster Front gegen das Konkordat gekämpft hat, ein enttäuschendes Ergebnis, das er auf den Abstimmungskampf zurückführt.
Uns wurde immer unterstellt, dass wir für Gewalt sind, und das stimmt so einfach nicht. Und dann ist es schwierig, ein Thema, das nur wenige Leute betrifft, die Sportfans sind halt eine Minderheit, dass man die anderen Leute davon überzeugt, dass das Konkordat falsch ist.
Umso zufriedener der Zürcher Sicherheitsdirektor, SP-Regierungsrat Mario Fehr. Er brauchte am Nachmittag viel das Wort Signal. Das deutliche Ja sei ein Signal an gewaltbereite Fans, ein Signal an die lavierenden Fußballclubs, aber auch eines über Zürich hinaus.
Es ist ein Signal an die Behörden und an die Clubs, dass sie sich eben schweizweit hinter dieses Konkordat stellen, dass wir nur gemeinsam etwas erreichen gegen Gewalt im Sport.
Und Hans-Jörg Käser, Berner FDP-Regierungsrat und Präsident der Sicherheitsdirektorenkonferenz, braucht dasselbe Wort.
Ich gehe schon davon aus, dass das ein Signal ist, weil diese Deutlichkeit ist jetzt wirklich sehr eindrücklich.
Hören sollen die Signale, da sind sich die beiden einig, vor allem die Basler. In den beiden Basel ist das Konkordat nämlich hoch umstritten. Im Kanton Basel-Stadt hat sich die Regierung zwar formell hinter das Konkordat gestellt, an eine Mehrheit im Parlament glaubt aber zurzeit niemand. Man befürchtet, dass die neuen Vorschriften viel vom Vertrauen zerstören, das man in Basel in den letzten Jahren zwischen Fans und Sicherheitskräften aufgebaut hat. Sagt das Basler Parlament tatsächlich nein, wäre das Konkordat in der Schweizer Fußballstadt schlechthin vom Tisch. Darum sagt der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr:
Hier fände ich es hilfreich, wenn die Basler Bevölkerung Gelegenheit erhielte, diese Frage direkt zu beantworten. Nicht durch ihre Politiker, welche an jedem Spiel des FC Basel eingeladen sind. Ich bin überzeugt davon, dass auch die Basler Bevölkerung dieses Konkordat will.
Bis jetzt gilt das verschärfte Hooligan-Konkordat erst in einem Kanton mit einem Super League-Fußballclub, St. Gallen. Und auch das Bundesgericht wird sich mit dem Hooligan-Konkordat noch befassen müssen, weil Fußballfans eine Beschwerde dagegen eingereicht haben.
Gudin Vinzenz. Das war das Echo der Zeit an diesem Abstimmungssonntag. Verantwortlich Monika Oetli. Für die Nachrichten Thomas Kropf, am Mikrofon Roman Fillinger. Die Sendung gibt's noch einmal um 19 Uhr auf SRF 2, SRF 4 unter SRF Musikwelle oder auf srf.ch. Dort finden Sie auch ein Dossier zu den Abstimmungen von heute.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.